Der Resolve-Podcast. 10 spannende Minuten, 8 Fragen und ein Gast. Dein Einblick in den Schweizer Immobilien- und Finanzierungsmarkt. Kompakt, fundiert und auf den Punkt.
Willkommen zum Podcast Resolve Ostschweiz. Heute mit einem spannenden Thema rund ums Eigenheim. Wir sprechen heute mit dem Alexander Schlaui von Schlaui Treuhand mit einem wirklich spannenden Thema, Wegfall vom Eigenmietwert. Alex, schön, dass du da bist. Bevor wir loslegen, würde ich gerne wissen, wer bist du, was machst du?
Zuerst mal danke vielmals für die Einladung. Freut mich, heute an dem Podcast dabei zu sein. Ganz kurz über mich selber. Mein Name ist Alexander Schlaui, ich bin 35 und beruflich ist mein Werdegang nicht jetzt im klassischen Sinn gewesen. Ich habe vieles ausprobiert. Angefangen bei einer normalen KV-Lehre. Dann nach der Lehre bin ich studieren, habe Betriebswirtschaft studiert. Dann in die Versicherungsbranche, wo ich die Weiterbildung zum Sozialversicherungsfachmann gemacht habe. Dann bin ich auf die Prüfungsseite gegangen. Ich bin zu der PwC in Zürich gegangen. Dort während 4 Jahren tätig war als Wirtschaftsprüfer, wo ich auch gleichzeitig noch die Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer gemacht habe. Und seit 2 Jahren wieder retour von der Prüfungsseite und die Sachen wieder selber machen, wo ich seit 2 Jahren die Treuhandfirma Schlaui Treuhand führe.
Sehr spannend, danke vielmals. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar haben wir vor kurzem die Abstimmung gehabt, Wegfall Eigenmietwert, spannende Diskussionen gehabt. Alex, kurz, knackig und bündig, was sind die grossen Änderungen, die stattfinden werden, vor allem mit Fokus auf 1.1.2028?
Genau, du hast es eigentlich schon richtig gesagt, das Stichwort Wegfall Eigenmietwert, 1.1.2028, voraussichtlich wird es bei 1.1.2028 ein Wegfall vom Eigenmietwert stattfinden. Das heisst, aktuell der Eigenmietwert bei einem selbstbewohnten Eigenheim ist immer versteuert worden. Das war sozusagen eine Schattensteuer gewesen. Du kannst dir das so vorstellen, dass Personen, die in einem selbstbewohnten Eigenheim gewohnt haben, immer sozusagen einen Ertrag müssen versteuern, weil sie keine Miete müssen zahlen. Und der wird wegfallen, voraussichtlich auf 1. Januar 2028.
Okay, verstanden. Kannst du vielleicht ein Zahlenbeispiel machen, dass unsere Zuhörer das einfach verstehen können?
Sehr gern. Machen wir ein Beispiel. Du arbeitest, hast ein Einkommen von 100'000, wohnst aber in einem selbstbewohnten Heim noch. Das heisst, der Staat ist jetzt angegangen und hat gesagt, okay, Massimo, du tust keine Miete zahlen, du wohnst in deinem Eigenheim, also tun wir von diesen 100'000 steuerbares Einkommen noch 20'000 draufschlagen, weil du keinen sozusagen Mietaufwand hast. Das heisst, schlussendlich hast du dann 120'000 müssen. Das steuerbare Einkommen zahlen.
Man hat einfach die 20'000 fiktiv aufs Einkommen aufgerechnet.
Genau.
Sehr, sehr spannend. Und jetzt fallen die 20'000 weg, aber auf der anderen Seite fällt sonst noch etwas weg? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Haben da alle Eigentümer jetzt einen riesen Vorteil?
Nein, natürlich hat man die sozusagen Schattensteuer immer versteuert. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch, ich sage jetzt, die Schuldzinsen, Hypothekarzinsen können abziehen. Oder wenn man jetzt auch Renovationsarbeiten gemacht hat, hat man die können abziehen im Jahr, wo die Renovationen stattgefunden haben. Okay. Das heisst, wenn ich jetzt das Beispiel nochmal nehme, du hast die Liegenschaft von 1 Million, du hast eine 600'000 Franken Hypothek, ich mache jetzt mal 1,5%, etwa der übliche Satz, 1,5%, gibt 9'000 Franken Schuldzinsen, die du dann im Jahr gehabt hast. Mhm. Wenn wir das Beispiel nehmen, von diesen 120'000, könnte man die 9'000 noch abziehen, das heisst, du effektiv versteuert hättest du dann nur etwa 111'000.
Okay, dass ich das wiederhole. Die 600'000 hast du als Hypothek genommen, dann hättest du vielleicht eine 10-jährige Hypothek gehabt zu 1,5% Zinsen. Das sind 9'000 im Jahr und die hättest du effektiv, wie du schon vorgerechnet hast, 120'000 wäre das Einkommen gewesen und 9'000 kann man davon abziehen. Dann hättest du theoretisch 111'000 versteuern.
Genau, richtig.
Okay. Ja, und wie ist es jetzt so? Wer profitiert jetzt davon? Sind das die, die jetzt eine tiefe Hypothek haben oder eine höhere Hypothek? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin ja auch schon oft gefragt worden jetzt in der Praxis, ob man die Hypothek abzahlen soll oder sollte man sie gleich erhalten lassen. Ich spiele es ein bisschen abwägen. Ich sage jetzt, aus meiner Sicht, was ich würde empfehlen, ist immer abwägen, was mache ich sonst mit den 600'000. Das heisst, die 600'000 Hypothek besteht, tue ich das abzahlen auf null, habe ich die 9'000 Franken eingespart, zukünftig. Was ist aber, wenn ich die 600'000 Franken eventuell ein bisschen anders anlege? Dann, wenn ich mehr als die 9'000 Franken natürlich generieren kann, dann bin ich eigentlich eher der Meinung, dass man die Hypothek jetzt nicht vollständig abbauen soll, aber ein bisschen ein Für und Wider abschätzen.
Okay. Kann man das so sagen? Tendenziell jemand, der das Geld gerne anlegt und ein bisschen risikofreudig ist, der kann es anlegen, weil er es vielleicht langfristig nicht braucht. Und jemand, der eher konservativ und keine Schwankungen will haben, der sollte es eher abzahlen. Was würdest du empfehlen? Kann man etwas empfehlen? Oder ist es situativ nochmal genau zu anschauen?
Ich denke, es ist situativ immer ein bisschen anzuschauen. Allenfalls auch mit einem Experten dort neu in Kontakt zu treten. Ich sage jetzt, mit der Finanzierung, mit der Tragbarkeit, das ist auch noch immer ein Thema, das man im Hinterkopf muss behalten muss. Aber sonst grundsätzlich, ja, würde ich das stützen, was du jetzt gerade gesagt hast.
Okay, ja. Jetzt, wir haben gesagt, dass wir den Fokus haben auf das 2,27. Wieso auf das 2,27? Und was ist besonders wichtig, jetzt in den nächsten 2 Jahren können da zu planen, uns können zu planen?
2,27 oder eben 2,28, wo voraussichtlich die Umsetzung stattfindet, ist natürlich jetzt die Frage, was machen wir in den nächsten 2 Jahren? Dort muss man möglichst viel umbauen, Renovationsarbeiten machen, wo aktuell noch abzugsberechtigt sind, oder macht man gar nichts? Das ist so ein bisschen eine Frage, die man sich stellen muss. Ich mache hier ein Beispiel. Aktuell, wenn ich die Frage zum jetzigen Zeitpunkt überkomme, ist es meistens so kurz vor der Pensionierung. Wenn man noch ein gutes Einkommen, ein hohes Einkommen hat, tut man möglichst viel noch renovieren, dass man nachher eigentlich bis zum Ableben in dem Haus, in der Eigentumswohnung kann bleiben und nicht mehr zu grosse Renovationskosten hat.
Okay, also das heisst, es kommt gar nicht darauf an, ob jetzt in die Pension gehst oder nicht. Man sollte eigentlich in den nächsten 2 Jahren möglichst viele Renovationen, die man kann planen kann. Das heisst, wenn man jetzt auf 5 Jahre etwas geplant hätte, ob man die von die Renovationen vorher kann machen, dass man die natürlich vorzieht, sozusagen. Das ist
die Empfehlung. Genau. Meine Empfehlung ist, man sicher so Zustandsanalyse machen vom Haus. Was muss mittelfristig, das heisst bei mir, so in den nächsten 5 Jahren passieren? Was muss renoviert werden? Was kann renoviert werden? Was kann warten? Diese Sachen würde ich mir wirklich jetzt, im jetzigen Jahr noch stellen oder im Anfang nächsten Jahr sicher.
Und wenn man das vorausplant, würdest du auch empfehlen, da mal eine Zustandsanalyse von einem Experten machen lassen, damit man wirklich sieht, was kommt in den nächsten Jahren und was kann man jetzt wirklich vorziehen, dementsprechend auch geltend machen.
Genau. Expertenmeinung ist aus meiner Sicht immer sehr, sehr sinnvoll. Teilweise hat man das eigene Know-how, teilweise tut man es auch ein bisschen abschätzen und sagt, das ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig, aber mal so grob, wenn eine Heizung muss gemacht werden, wenn allenfalls eine Küche, wenn Böden, wenn Maler arbeiten. Es gibt ganz viele Sachen, wo man vielleicht im ersten Stadium als Laie gar nicht unbedingt daran denkt. Und dann hilft eine Expertenmeinung, dass man das bündelt, allenfalls kann renovieren und so zum jetzigen Zeitpunkt noch vom Steuerabzug profitieren.
Gut, gut, danke vielmals. Und jetzt, was muss man genau bei diesen Instandhaltungskosten anschauen? Also, wer der Haltende gehören wir und wer der Vermehrende? Was ist so ein bisschen der Unterschied von diesen Sachen und auf was sollte man das Merkmal legen?
Genau, du hast eigentlich perfektes Stichwort schon genannt. Wir reden hier von Wert erhalten. Das sind alles Kosten, die für die Liegenschaft erhaltend bleiben. Das heisst, die kann man effektiv der Einkommenssteuer abziehen. Wertvermehrende Kosten sind Kosten, beispielsweise, ich mache ein Beispiel, du hast ein Haus und willst eine Pergola dazu bauen, das heisst, das Haus generiert einen Mehrwert, man tut etwas anbauen oder gross verschönern und das kann man nicht die Einkommenssteuer abziehen, aber bei einem allfälligen späteren Hausverkauf kann man das natürlich der Grundstückgewinnsteuer in Abzug bringen.
Okay. Und woher weiss ich als Laie, ob es jetzt wertvermehrende Kosten sind, wenn zum Beispiel Blättchen wechseln, gleichen mit gleichem, oder auf, wie merkt es ein Steueramt, ob es jetzt teurere Blättchen sind oder nicht?
Das ist eine gute Frage. Da gibt es eigentlich eine Liste, das ist relativ gut verankert. Wenn ich das Beispiel nehme von den Blättchen, Du hast den Plattenboden neu machen, aufgrund von einer Sanierung. Du willst aber nicht jetzt beispielsweise nochmal einen Teppich, sondern gehst in die nächste Preisklasse. Das heisst, es ist ein Teilwert vermehrend. Und Steueramt, da gibt es auch kantonale Unterschiede. Ich mache jetzt das Beispiel vom Thurgau. Dort kann man 2/3 als Unterhaltabzug geltend machen und 1/3 von den Kosten wird dann als Anlagekosten in Abzug gebracht. Genau. Wenn man ein Zahlenbeispiel, 30'000 Franken kostet der ganze Unterhalt, dann könnte man 20'000 in dem Jahr, wo es effektiv stattgefunden hat, von der Einkommensteuer abziehen und die 10'000 würde dann zu einem späteren Zeitpunkt bei der Grundstückgewinnsteuer in Abzug gebracht werden.
Und die Liste, die du hier nimmst, die kann man irgendwo abladen? Oder ist die...
Genau, da gibt es eine Liste, das ist ein Merkblatt, wo die Steuerverwaltung jetzt im Beispiel Thurgau zur Verfügung stellt. Und sonst kann man diese Sachen natürlich auch immer in der Steuerpraxis nachlesen.
Okay, schön, danke. Jetzt vielleicht etwas Typisches, du machst schon extrem viele Steuererklärungen für vor allem selbstbewohnte Liegenschaften, also Inhaber von Häusern. Was ist denn so ein bisschen der typische Fehler, oder wo du siehst und sagst, okay, doch kann man das effektiv optimieren. Ich sehe dich schon schmunzeln,
genau.
Da fällt dir sicher schon etwas ein.
Genau, ich muss schmunzeln, weil die Diskussion habe ich sehr viel mit den Kunden und Kunden. Und dann, wenn ich einmal ein Dokument will oder die Sachen nachfrage, dann sage ich einmal, ja, nein, komm, ich soll es so abschliessen. Und dann stelle ich immer die Rückfrage stellen, ja, und wenn Sie jetzt 200-300 Franken am Boden würden finden, würden Sie auch sagen, ja, komm, lassen wir es liegen. Und dann fängt der Kunde eigentlich immer an lachen und sagt, nein, natürlich nicht, und bringt am nächsten Tag entsprechende Dokumente. Zurück aber zu deiner Frage, was effektiv teilweise auch vergessen geht, jetzt beispielsweise bei Unterhalt, was ich so beobachtet habe, ist eine Gebäudeversicherungsrechnung. Gebäudeversicherung gilt als Unterhaltskosten. Eine Brandschutzversicherung gilt als Unterhaltskosten. Ein Ersatz vom Garten, ich sage jetzt langjährige Sträucher, kann als Unterhalt geltend gemacht werden. Selbst ein Rasenmäher, ein Ersatz, kann geltend gemacht werden. Wo man jetzt per se, würde ich jetzt sagen, denkt, das ist einfach normal Lebenserhaltung. Aber nein, ist es nicht. Man kann dort wirklich auch den als Abzug geltend gemacht werden. Und so gibt es einfach über jede Sparte gibt's ein paar Nuancen, wo man da relativ schnell einmal noch ein paar Franken rausholen kann.
Danke vielmals. Also das heisst wirklich so kleine Punkte, die die Leute nicht wissen, sollen jetzt wirklich mal zu einem Steuerberater gehen und sagen, okay, kann ich das in Abzug bringen, ja oder nein? Oder sollte man einfach die Rechnung mal beilegen und dann schauen, was kommt?
Ich bin der Meinung, wenn ich die Steuererklärung mache, habe ich gerne, ich sage einmal meistens, sie sollen lieber zu viele Unterlagen bringen, dann kann ich selber sortieren.
Ja.
Weil die grossen Sachen, das ist, glaube ich, auch für einen Laien relativ schnell auf der Hand. Beispielsweise eine Malerrechnung, die man macht, wenn man eine neue Küche macht, die Rechnungen sind eigentlich auf der Hand. Aber die kleineren Rechnungen, die nicht jetzt gerade greifbar sind für einen Laien, die finden wir eigentlich nur raus in Gespräch mit dem Kunden oder wenn er einfach wirklich alle Rechnungen von der Liegenschaft einmal mitbringt.
Gut. Was würdest du zum Abschluss vielleicht noch den Eigentümer mitgeben, auf den Weg in den nächsten 2 Jahren? Also vielleicht zusammenfassend auf was schauen, in 2-3 Stichwörter.
2-3 Stichwörter.
Oder vielleicht in 2-3 Sätze, excuse.
Sicher, wie vorher kurz angetönt, Analyse machen, was könnte wirklich effektiv noch gemacht werden, was muss gemacht werden. Und das probieren, solange die Abzüge wirklich noch geltend gemacht werden, das noch umzusetzen. So spart man einfach an Steuern relativ gutes Steuersubstrakt und kann nachher wieder, hat man eine längere Zeit wieder Ruhe. Und was ich natürlich den Leuten auch immer mitgebe, ist ein sehr prominentes Thema bezüglich der Photovoltaikanlage. Da tut der Staat zum aktuellen Zeitpunkt sehr viel auch subventionieren. Das heisst, du kannst dir das vorstellen. Man macht eine PV-Anlage aufs Haus rauf, die kostet 50'000 und der Staat tut sich beispielsweise mit 20'000 beteiligen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie tut man das in der Steuererklärung verfassen? Die Kosten vom ganzen Umbau, vom Unterhalt von diesen 50'000 finden meistens in einem Jahr statt und die Subvention folgt erst im Folgejahr. Das heisst, wenn wir jetzt Beispiel nehmen mit diesen 100'000 Einkommen, dann hat man beispielsweise im 24, wenn die Kosten generiert worden sind, nur noch ein Einkommen von 50'000. Aber im 25, wenn eine Subvention kommt, hat man von 120'000. Jetzt ist es aber so, auch wenn der effektive Betrag noch nicht ausgezahlt worden ist und wir den noch nicht weiss, dürfen wir gleich Subvention schon in dem Jahr geltend machen, wo Kosten stattfinden. Unter dem Strich spart man so natürlich aufgrund von der Steuerprogression über beide Jahre gesehen auch definitiv an Steuern.
Okay, das heisst wirklich, wenn die 50'000 im 24 gewesen sind, dass auch die Subvention ins 24 reinnimmt, die 10'000, die man zu gut hätte beispielsweise, und so haben wir eigentlich die Steuerprogression gebrochen und im nächsten Jahr haben wir sie nicht angehoben.
Genau, richtig.
Gut, super. Danke vielmals für den Hinweis, einen sehr wichtigen Hinweis. Ich denke, da kann der ein oder andere sicher mit profitieren. Jetzt noch zwei, drei persönliche Fragen. Alex, bist du Mieter oder Eigentümer?
Ich bin Mieter. Mhm. Ich bin Mieter, genau.
Okay, tendierst du irgendwann etwas zu kaufen?
Ja, ist ein Gedanke, genau. Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich besitze eine Liegenschaft, die wir vermieten, mhm. aber gleichzeitig wohne ich auf Mietbasis. Mhm. Bin aber wirklich ein bisschen hin und her gerissen. Wenn jetzt etwas Schönes kommt, würde ich mir natürlich überlegen, um dort auch.
Okay, und wenn du etwas würdest kaufen, würdest du auf Saron oder Festzinsen tendieren?
Das ist eine gute Frage. Aktuell würde ich wahrscheinlich eher Saron mhm. wählen, aber unter Umständen würde ich sagen, würde ich beide nehmen.
Also ist noch nicht...
Nein, es ist noch nicht hundertprozentig. Ist nicht eine Entscheidung, die ich dann selber treffe. Ich persönlich hätte jetzt eher Saron genommen. Aber ich glaube, meine Frau würde da noch ein bisschen das Veto einlegen und gleich einen Teil von der Hypothek, vielleicht noch als Festhypothek abschliessen.
Also eine Kombination davon.
Genau.
Gut.
Genau.
Dann hast du Lebensversicherungen?
Ich habe Lebensversicherungen, genau.
Findest du es wichtig oder...
Ja, also Lebensversicherungen finde ich sehr wichtig. Ist auch, ich sage jetzt mit der zweiten Säule allenfalls, wo Steueroptimierungen zulassen oder Lebensversicherungen, sind ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ich jetzt aus meiner Sicht ist es natürlich auch wichtig, dass man das mit der Frau anschaut. Ich habe eine Frau und ein Kind. Was ist, wenn es mir mal nicht mehr gut geht oder wenn mir etwas passiert, dann will ich auch, dass der Frau und der Kind gut geht. Und so über den ganzen Familienaspekt ist es aus meiner Sicht sehr wichtig.
Okay.
Ist immer wichtiger geworden, da das Kind jetzt ja, noch nicht ganz so alt ist, sehr jung ist. Vor 2 Jahren oder 5 Jahren, wo ich alleinstehend war, hätte ich es vielleicht noch nicht so wichtig angeschaut, wie ich es jetzt anschaue.
Ja, dann die letzte Frage. Tust du Geld investieren? Wenn ja, wie tust du es investieren?
Ich tue Geld investieren, genau. Ich bin eher risikofreudig unterwegs. Ich muss zwar sagen, ich tue ehrlich eigentlich in die 3 Säulen einzahlen. Mhm. Einerseits, weil es steueroptimierend ist, andererseits, weil es mir im Alter wieder zu gut kommt. Und selbst Geld tue ich eher konservativ anlegen, in einem Fondssparplan, der über Jahre einfach in gewissen Bereich Zinsen generiert, wo ich hoffentlich später davon profitieren werde. Und auf der anderen Seite, privat anlegen, dort bin ich eher risikofreudig, wo ich teilweise auch mit den Penny-Stocks unterwegs bin. Ja.
Okay. Zurück zu den 3 A-Säulen. Du hast gesagt, du hast es in einem Fonds konservativ. Was heisst denn das? Ist er dann 100% Aktien oder ist es nur auf dem Konto oder in einem konservativen Fonds?
Nein, es ist 70% Aktien. Ein gewisser Teil Immobilien und ein gewisser Teil noch gestreut. Aber von dem her, ich sehe es als konservativ, weil es jetzt einfach renommierte Titel dahinter sind, so Blue-Chip-Aktien, wo ich das Risiko in meiner Erfahrung jetzt nicht jetzt wahnsinnig groß einstufe.
Alex? Vielen Dank für den spannenden Einblick.
Sehr
wenn
gut.
Jemand Fragen hat und will das noch genauer mit dem Alex anschauen, der Alex ist hier im Frauenfeld sehr bekannt. Ihr könnt gerne auf seine Homepage gehen.
Danke vielmals. Danke.
Das war der Resolve Podcast. Kompakt, fundiert und auf den Punkt. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen und teilt den Podcast mit allen, die den Schweizer Immobilien- und Finanzierungsmarkt im Blick behalten wollen. Bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast wird von Resolve SA produziert und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen keine Finanz-, Anlage- oder Rechtsberatung dar und ersetzen keine individuelle Beratung durch Fachpersonen.